bisschen Nirvana. Ein bisschen Nirvana mit der 6. Folge der 2. Staffel. Heute möchten wir uns mit den Themen Gesundheit, Bewegung und Sport im Buddhismus beschäftigen. Viel Spaß dabei.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ein bisschen Nirvana. Wir sind wieder live und in Farbe für unseren YouTube-Channel. Jetzt der Video auch wieder zu zweit nebeneinander.
Genau.
Nach einer Weile digitaler Aufnahme sind wir wieder zu zweit hier am Tisch. Und wir wollen uns heute mit einem Thema befassen, ja, was eigentlich ein ganz, ganz großes Thema auch in der westlichen Gesellschaft ist. Gerade in den letzten Jahrhunderten wahrscheinlich ganz gesellschaftlich eine große Rolle spielt, und das ist Gesundheit. Und im Buddhismus, gerade in der westlichen Welt, wenn man jetzt an so die grundlegenden Konzepte des Buddhismus, die sich hier auch im Westen verbreitet haben, denkt, beispielsweise die Meditationspraxis, dann ist es häufig so, dass der Buddhismus scheinbar viele Antworten auf Fragen psychologischer oder mentaler Natur hat. Es für mich aber noch nicht ganz klar ist, inwiefern auch die körperliche Gesundheit, um die es hier heute gehen soll, inwiefern die eine Rolle im Buddhismus spielt, beziehungsweise wie sieht der Buddhismus die Rolle des Körpers an sich? Denn wir haben ja schon in den anderen Folgen vorher, gerade auch in der ersten Staffel, häufig darüber geredet, dass der Körper ein Bestandteil ist, ein Objekt ist, was vergänglich ist. Ja. Und insofern nicht wirklich etwas ist, woran man festhalten sollte. Also, dass man sagt, ich bin der Körper beispielsweise. Die Identifikation des Körpers ist etwas Kontraintuitives im Buddhismus. Gleichzeitig kann man aber auch sagen, man hat den Spruch, der Körper ist ein Tempel.
Ja.
Und genau, aus der Perspektive heraus würde mich interessieren, wie sieht es mit körperlicher Fitness, körperlicher Gesundheit im Buddhismus aus? Oder erstmal, was ist der Körper im Buddhismus? Mhm.
Genau. Was ist der Körper im Buddhismus? Wir sprechen, wenn wir von einer Person sprechen, Buddhismus immer von den Ansammlungen. Wir hatten, glaube ich, in der ersten Staffel da schon mal drüber gesprochen, dass sich also eine Person, ein Mensch in dem Fall, aus mindestens mal zwei Sachen zusammensetzt, Körper und Geist. Ja, das eine kann ohne das andere nicht, zumindest nicht als Person funktionieren. Ja, wir haben den Körper, in den der Geist eintritt. Also wenn wir das aus der buddhistischen Medizin auch uns mal angucken und aus den buddhistischen Schriften, passiert das, wenn während der Empfängnis, das ist eigentlich der Geburtsmoment im Buddhismus, also was wir als Geburt nennen, da ist das Kind dann schon einige Monate alt, nach buddhistischer Lehre. Das heißt, während der Empfängnis vermischen sich Sperma und Eizelle und dann tritt ein Bewusstsein dort ein. Das, was sich dort bildet, in diesem, oft wird das als Spritzer Joghurt bezeichnet, in den Schriften, dort tritt dann ein Bewusstsein ein. Und ab da kann man dann eigentlich anfangen, von einer Person zu sprechen in dem Sinne. Das heißt, der Körper bildet sich aus den Elementen von Vater und Mutter, die sich verbinden, die sich dann entwickeln und immer weiterentwickeln. Wir kennen biologisch, wissen wir, was da passiert. Und das ist etwas, was konstant der Veränderung unterworfen ist. Denn Buddha sagt ja auch, alles, was zusammengesetzt ist, ist vergänglich. Ja, oder unrein. Unrein heißt in dem Fall vergänglich. Das heißt nicht, dass es zwingend schmutzig sein muss, aber es heißt einfach, dass es nicht rein ist, also nicht dauerhaft. Es ist nicht auf Dauer angelegt. Denn unsere Elemente, also im Buddhismus, wenn wir von Elementen reden, dann meinen wir Erde, Wasser, Feuer, Wind und Raum. Diese sind zusammengekommen. Dort, die tragen das Bewusstsein residiert da drin. Und das ist natürlich irgendwas, wir sehen das ja, was sich konstant verändert. Wir wachsen, wir werden älter, wir nehmen zu, wir nehmen ab. Die Haare verändern sich, wir kriegen Schmerzen, was geht kaputt im Körper. Man kann es wieder flicken und so weiter. Ist also konstanter Veränderung unterworfen. Und irgendwann lassen sich die Auflösungserscheinungen dann nicht mehr aufhalten. Und dann sagen wir, dann lösen sich die Elemente im Körper auf. Das heißt nicht, dass der Körper weg ist natürlich. Also niemand im Buddhismus geht davon aus, dass der Körper plötzlich weg ist. Sondern wenn gesagt wird, die Elemente lösen sich den Tod auf, heißt das, dass sie ihre Funktion nicht mehr erfüllen können. Also, dass wir dann ab einem gewissen Punkt uns nicht mehr bewegen können, im Sterbeprozess, dass die Verdauung endet. Das wäre dann zum Beispiel, wenn das Feuerelement sich auflöst, dann endet unsere Verdauung, die Körperhitze, die Körperwärme geht weg und so weiter. Also letztendlich ist der Körper bestehend aus den fünf Elementen so eine Art Trägersystem für das Bewusstsein. Das Bewusstsein kann grundsätzlich ohne den Körper existieren.
Das wäre eine Frage gewesen.
Genau.
Du sagst dann, bei der Zusammenkunft der Keimzellen,
genau,
dass da das Bewusstsein erst eintritt, ja, aber wo kommt es her?
Genau. Das Bewusstsein kommt letztendlich aus deinem letzten Leben. Also man muss da allerdings ein bisschen vorsichtig sein. Also das, was wir jetzt als Bewusstsein bezeichnen, also ich sehe dich, das wäre mein Sehbewusstsein. Ich höre dich, ich höre, was du sagst und machen wir daraus Gedanken. Das ist dann mein Denkbewusstsein und so weiter. Das ist nicht das Bewusstsein, von dem wir sprechen, was weitergeht. Das ist das grobe Bewusstsein. Dann gibt es ein subtileres Bewusstsein. Das ist dann nochmal eine Stufe drunter und dann sprechen wir auch noch von einem sehr subtilen Geist oder sehr subtilen Bewusstsein. Und das ist eigentlich sozusagen diese Festplatte, auf der unser Karma gespeichert wird. Und das ist auch das, was, wenn wir sterben, aus dem Körper austritt und dann in den nächsten Körper wieder eintritt. Das ist, kann nicht aktiv sein. Also das kann nicht aktiv handeln. Das wird irgendwo hingeschleudert, dort tritt es ein und wird dann während der Schwangerschaft der Mutter im Mutterleib immer gröber. Aber wir wissen, dass Kinder können im Mutterleib ab einem gewissen Punkt zum Beispiel schon die Stimmen der Eltern erkennen. Also nicht sofort, aber irgendwann funktioniert das. Erstmal müssen sich natürlich die Sinnestore, also die Sinnesorgane bilden. Und dann bilden sich die dazugehörigen Sinnesgewahrseine oder Sinnesbewusstseine und dann geht das immer weiter. Und also man kann sich das so ein bisschen wie so ein Zwiebelsystem vielleicht vorstellen. Man hat ganz außen ist unser Körper. Ja, das ist Fleisch, Muskeln, Haut, Knochen, unsere Blutgefäße. Dann kann man sich das so vorstellen, dass darunter noch eine Ebene ist, in der das vielleicht mehr, ja, vielleicht kann man das mehr als Energieebene bezeichnen, wo dann im Körper noch verschiedene Bahnen durchlaufen, so Energiebahnen. Wir kennen das aus der chinesischen Medizin, aus der Akupunktur vielleicht, diese Meridiane, ja, das wäre das. Die werden sehr ähnlich auch in der tibetischen Medizin erklärt, die ja aus buddhistischen Lehren kommt oder noch andere Sachen dazugenommen hat, aber grundsätzlich daher herkommt. Dort wird das auch wird das ähnlich gelehrt. Wir haben also ein Netz an sogenannten Kanälen, die den Körper durchlaufen. Das sind keine sichtbaren Kanäle, aber es sind Energiebahnen, auf denen also mit anderen Worten, wenn ich mir jetzt hier in die Hand pieke mit meinem Stift, dann würde auf der groben Ebene ein Nervenimpuls, ne, von dem Ort, wo ich reingepiekt habe mit dem Stift, über das zentrale Nervensystem ins Gehirn wird verarbeitet. Ich weiß, ich habe mir da mit dem Stift in die Hand gepiekt. So. Auf der subtilen Ebene sitzt aber jetzt hier ein Wahrnehmungsbewusstsein, was das annimmt und was diese Bahn dann leitet und in meinem Kopf dann irgendwann mir sagt, das war der Stift. Also es ist im Grunde quasi die beiden spielen zusammen. Ich kann die eine funktioniert nicht ohne die andere Ebene. Wenn ich da runtergehe, kommen dann nochmal eine tiefere Ebene. Da kommt dann zum Beispiel der Atem, den können wir auch als eine eigene Ebene vielleicht betrachten. Und alles, was den Körper so nährt, nochmal eine Ebene tiefer, würde dann das subtile Bewusstsein sein. Und so kann man sich vorstellen, wie also alles, was wir tun, uns in beide Richtungen beeinflusst. Also wenn ich traurig bin, dann verändert sich meine Atmung oft. Ja, wenn ich weine, da kann man das ganz klar sehen, dann habe ich eine körperliche Reaktion. Wenn ich mir weh tue körperlich, dann verändert sich auch wieder was in meinem Bewusstsein, in meiner Wahrnehmung. Ich fühle Schmerz, ich kriege vielleicht Angst oder ich werde, wie sagt man, irgendwie grumpy, weil mich das nervt, dass mir was wehtut. Also da ist immer eine Korrelation zwischen diesen Ebenen. Daher kann man eben auch diesen Austausch sehen. Das heißt, ich kann nach buddhistischer Lehre das eine vom anderen eigentlich gar nicht trennen. Ich kann nicht sagen, ich nehme den Körper mal raus und kümmere mich nur ums Bewusstsein, weil alles, was ich mit dem Bewusstsein tue, wird auch einen Effekt auf den Körper haben. Es wird was tun.
Ich tue mich damit noch so ein bisschen schwer, weil aus biologischer Sicht der jegliche Wahrnehmung trotzdem ein körperlicher Prozess ist aufgrund der Funktion des Gehirns. deswegen wäre jetzt auch meine Frage gewesen, diese Energieebene, von der du sprichst, ist sie nicht eigentlich auch körperlich?
Ich würde sagen, sie ist irgendwo zwischen körperlich und geistig. Also sie ist körperlich im Sinne von, dass wir von einem feinen, feinstofflichen Körper sprechen. Ja, es ist schon eine körperliche Sache, aber sie ist sozusagen das Trägersystem der Sinnesgewahrsein. Also man sagt auch manchmal, dass als Beispiel, dass das Sinnesbewusstsein in diesen Energiebahnen wie auf einem Pferd reitet durch den ganzen Körper und überall dann da ist, wo es gerade gebraucht wird und die Reize überträgt. Also es ist sozusagen die Verbindungsebene zwischen dem biologisch messbaren Reiz. Ja, ich kann es ja messen. Wenn ich mir reinpieke, weiß ich, da laufen irgendwo, da gehen Strom, also elektrische Impulse durch, die kommen dann im Gehirn an. Ich kann mich in einen CT oder einen MRT legen und ich kann das messen, was ist passiert, richtig? Und diese Ebene darunter, diese Kanäle, sind sozusagen die Verbindung jetzt zum Bewusstsein tatsächlich. Also diese Brücke, die ich brauche, um genau diese Lücke eben zu schließen, die da ist zwischen, also in der unserer modernen Biologie, zwischen Körper und Bewusstsein.
Also die Brücke, ich kann einen elektrischen Impuls messen, aber der elektrische Impuls sagt ja noch nicht, was er für eine Auswirkung
genau
hat. Außer natürlich, ich kann anhand von verschiedenen wissenschaftlichen Untersuchungen erahnen, dass dieser Impuls an der bestimmten Stelle in den meisten Fällen zu diesem Ergebnis führt.
Genau.
Aber es ist erstens nicht immer konstant so.
Ja.
Und zweitens weiß ich das ja vorher nicht, bevor ich das nicht hundertfach, tausendfach beobachte.
Genau.
Und diese Brücke scheint mir diese Energieebene zu sein.
Genau. Und ich meine, aber das weißt du wahrscheinlich besser, ich meine nicht mal gelesen zu haben, dass ich diesen elektrischen Impuls auch bei einem Leichnam nachweisen kann, wenn ich den dort reinschicke, in den Finger, da irgendwie eine Elektrode anschließt, dann kommt das im Gehirn trotzdem ran. Es gibt aber niemand mehr, der das wahrnimmt.
Richtig.
Ja, genau, also diese körperliche Ebene, die ist schon da, die funktioniert, aber ich brauche diese subtilere Ebene, um dann die Verbindung zum Bewusstsein auch herzustellen. Und das ist dann wieder das, wodurch das eine das andere beeinflussen kann und auch umgekehrt.
Dann stellt sich aber trotzdem die Frage, also es klingt so, dass der Körper aus dieser Perspektive jetzt sehr aufs Materielle, also auf die Materie reduziert ist,
ja,
was ja auch Sinn macht. Inwiefern versuchen wir im Buddhismus jetzt diesem Körper trotzdem eine bestimmte Wichtigkeit zu geben? Denn er scheint ja trotzdem das Gefäß zu sein für diese Energie und für das Bewusstsein. Und du hast es so beschrieben als Träger des Bewusstseins.
Ja.
Und ist es dann so, dass ich sagen kann, okay, der Körper ist ein Medium zur Erlangung Nirvanas,
ja,
auf lange Sicht?
Er ist ein Hilfsmittel, ja, definitiv. Also ich brauche den Körper allein schon für die Meditation. Mein Bewusstsein kann nicht alleine meditieren, ohne dass, also zumindest an dem Ort, an dem Punkt, an dem wir jetzt sind, kannst du es nicht, ohne dass ich einen Körper habe. Wir sehen das ja, wenn wir uns hinsetzen zur Meditation, dann fließen wir uns ja nicht in den Sessel rein oder legen uns ins Bett und versuchen da zu meditieren, sondern wir haben in der Regel eine bestimmte Haltung, die wir einnehmen. Eine Haltung, die diesen Energiefluss im Körper unterstützen soll. Also gekreuzte Beine zum Beispiel. Oder wenn wir keine gekreuzten Beine machen, weil wir auf dem Stuhl sitzen, geerdete Füße.
Gerader Rücken.
Der Kopf ist nicht irgendwo hier, sondern der ist in einer bestimmten Art gehalten. Ich versuche, die Wirbelsäule gerade zu machen. Also vom Hinterkopf runter bis zum Steißbein. Meine Hände lege ich auf bestimmte Art und Weise und habe die nicht irgendwie, wie ich gerade lustig bin.
Schließe die Augen oder schließe die Augen nicht.
Genau.
Im Zen ist es zum Beispiel so, dass du, glaube ich, mit halb offenen Augen so Richtung Boden schaust und dann der bestimmte Energiefluss dann häufig wirklich das Ausschlaggebende ist für die Art und für die Konzentration.
Genau. Und das dafür brauche ich eben den Körper. Also der Körper, ich kann ihn nutzen. Wenn ich mich jetzt ins Bett legen würde oder aufs Sofa hauen würde für meine Meditation, also im besten Fall werde ich abgelenkt, im schlechtesten Fall schlafe ich ein. Aber wirklich konzentrieren kann ich mich so natürlich nicht. Also nicht umsonst. Das kann ja jeder mal ausprobieren. Aber mir geht es so, wenn ich für irgendwas gelernt habe, für eine Klausur oder sowas, und das versucht habe, im Bett zu machen oder auf dem Sofa, habe ich immer Schwierigkeiten, mich zu konzentrieren. Ich habe mich dann an den Schreibtisch gesetzt oder wenigstens an den Küchentisch, wo ich einfach eine gewisse gerade Körperhaltung sowieso schon habe, weil es nicht so bequem ist, weil ich nicht so einsinke. Und das ist natürlich in der Meditation nochmal viel stärker. Das heißt, wir nutzen den Körper, wir brauchen ihn auch momentan, um zu meditieren. Wir sind also auch ein Stück weit abhängig. Natürlich, wenn wir uns auf dem Weg zur Befreiung, zur Bruderschaft bewegen, sind wir abhängig von unserem Körper auch ein Stück weit. Und deshalb ist es wichtig, ihn nach Lösung zu halten.
Und er ist ja auch nicht nur die Voraussetzung für die Meditation, sondern häufig auch Objekt der Meditation.
Ja.
Also wenn wir jetzt die körperliche Regung und Findung, gut, jetzt sind wir wieder, ist es jetzt rein körperlich oder ist es schon eine Ebene tiefer, aber wenn es ohne den Körper keine Empfindung gibt, dann gäbe es insofern auch keine Empfindung, über die wir meditieren können.
Richtig.
Und dann würde mich aber trotzdem interessieren, was hast du jetzt fast schon angeschnitten, es ist wichtig, den Körper einerseits zu schützen und zu pflegen.
Ja.
Und gibt es da irgendwelche buddhistischen Grundsätze?
Also ich denke, das unterscheidet sich wahrscheinlich auch nach den Traditionen. Ich glaube, dass da auch durchaus kulturelle Aspekte eine Rolle spielen. Wir sehen das zum Beispiel im tibetischen Kulturkreis, dass Yoga dort durchaus eine relativ wichtige Rolle spielt bei der Meditation. Also dass Meditierende durchaus auch körperliche, es gibt ja geistigen Yoga und körperlichen Yoga, also auch körperlichen Yoga praktizieren, ähnlich wie das in den indischen, also in indischen Yoga-Traditionen der Fall ist. Dort kommen die Übungen auch her oft, um den Körper fit zu halten. Ich kenne das aus tibetischen Klöstern, dass dort häufig die Mönche dann abends joggen gehen oder spazieren gehen, also ausgedehnte Spaziergänge machen, um einfach ein bisschen den Körper auch fit zu halten.
Aber ist es wirklich integrierter Teil der Praxis, dass Sie sagen, wir müssten das jetzt einfach mal angehen?
Es kommt ein bisschen darauf an. Ich denke, das ist auch stark jedem selbst überlassen, wie sehr er das machen möchte. Also du siehst auch viele Menschen, die einfach irgendwo abhängen abends. Also so nach ihren Abendbrüdern, bevor es da dunkel wird, irgendwo sich hinsetzen und
quatschen.
Aber einige machen das durchaus, um wirklich ihren Körper auch halbwegs fit zu halten, um gesund zu bleiben möglichst. Insofern ist es gibt diese Anweisung definitiv, der Körper muss funktionieren, denn in dem Moment, also um praktizieren zu können, muss der Körper halbwegs funktionieren, denn wenn er zu sehr eingeschränkt wird, wird es schwierig. Und die Schriften sagen ja auch immer wieder, einer der größten Feinde für unsere Praxis ist das Alter, wenn der Körper gebrechlicher wird, weil wir dann eben vieles nicht mehr so machen können wie vorher. Also im Allein, wir sitzen im Rollstuhl, dann sind bestimmte Meditationshaltungen schon nicht mehr möglich, wenn wir dann nicht gut meditieren können. Kann ich mir vorstellen, dass es dann vielleicht auch schwerer wird für uns eine gute Meditationspraxis zu entwickeln. Das heißt, irgendwann kommt der Punkt, wo der Körper automatisch nicht mehr so mitmacht wie vorher. Und dann ist das natürlich ein Hindernis, es ist nicht unüberwindlich. Also natürlich kann ich auch im Rollstuhl meditieren, klar, ist es auf jeden Fall möglich. Ich spreche jetzt auch nicht von jemandem, der vielleicht als junger Mensch schon im Rollstuhl sitzt, sondern von jemandem, der aufgrund seines Alters irgendwann in den Rollstuhl kommt, weil da sind ja dann auch andere Sachen in der Regel, die nicht funktionieren, weil kommen da Schmerzen mit dazu und kommt vielleicht Vergesslichkeit mit dazu. All solche Sachen, die sich dann so auftürmen zu so einem Hindernis. Und je mehr ich tun kann, um das hinauszuzögern oder das vielleicht noch auszubalancieren, umso besser ist es natürlich.
Aber besteht da nicht die Gefahr, in der Erkenntnis zu sagen, okay, körperliche Vergänglichkeit ist ein Hindernis für die Praxis. Dann im Umkehrschluss, klar, man sagt, okay, ich mache Sport, ich ernähre mich gesund, ich möchte vielleicht auch länger leben, aber besteht darin nicht auch die Gefahr des Attachments an den Körper und die Negierung davon, dass es ja eigentlich ganz natürlich ist und dass es auch dazugehört, auch innerhalb des Samsaras, innerhalb der Praxis auch mit dem Tod umzugehen und mit der Vergänglichkeit umzugehen. Denn das, was wir auch in der ersten Staffel unseres Podcasts manifestiert haben oder versucht haben, gut zu erklären, dass alles, woran ich hänge und hängen bleibe, das Attachment halt auf Englisch, nicht förderlich ist für meine Praxis. Ja. Nicht förderlich ist, dafür einen Schritt weiter zu gehen. Egal, wohin ich will und wo ich jetzt gerade bin.
Ja.
Und besteht nicht die Gefahr darin, zu sagen, okay, ich möchte länger leben, ich möchte etwas für meinen Körper tun, da so ein bisschen in die Schiene zu rutschen, ne? Wenn es mir mal schlecht geht und wenn ich krank bin, dann stimmt was nicht und dann bin ich auf dem falschen Weg.
Ja.
Ich
glaube, das kommt ganz stark auf unsere Einstellung an. Also zum einen, klar, also die Gefahr besteht ja immer, die besteht mit allem. Also in dem Moment, in dem ich, also sagen wir mal, ich bin Asket und lebe total zurückgezogen vom Wald und meditiere den ganzen Tag und werde dann eingeladen, irgendwo vielleicht einen Vortrag zu halten und reise dafür an und werde in einem Hotel untergebracht. Dann kann natürlich allein dieses Hotelbett schon so eine Anhaftung in mir auslösen, dass ich mein Waldleben, ich rede jetzt in Extrem, ja, über Bord werfe. Das ist, also diese Gefahr besteht, glaube ich, bei allem.
Weil die Anhaftung an deinem Waldleben ist ja auch allein zu sagen, ich.
Kommt drauf an, warum bin ich im Wald? Das ist die Frage. Warum bin ich im Wald? Bin ich im Wald, weil ich möchte, dass die Leute sehen, dass ich im Wald bin und ganz zu meditieren? Oder bin ich im Wald, weil ich sagen möchte, ich möchte so ungestört wie möglich praktizieren, um ein Buddha zum Buddha aller Lebewesen zu werden oder um Nirvana zu erreichen?
Weil Buddha Shakyamuni gesagt hat, dieser Askese ist auch nicht der Weg.
Ja, also ich meine jetzt nicht eine Askese im Sinne, wie Buddha das betrieben hat, um zu zeigen, was der mittlere Weg ist, sondern jemand, der sich zurückzieht von der Welt. Genau so meine ich das.
Ja.
Hätte ich vielleicht klarer noch sagen sollen. Also darum ging es mir jetzt nicht diese Selbstkasteiung, die Buddha gemacht hat, ja, sondern einfach nur dieses Zurückziehen. Ich habe jetzt den Wald genommen, in Tibet würde man sagen, der sitzt in der Höhle, weil da gibt es nicht so viel Wald, weil es so hoch ist. Ja, hier bei uns haben wir viel Wald, aber wenig Höhlen, soweit ich weiß. Und also das ist natürlich auch immer das Ding. Ich glaube, diese Gefahr der Anhaftung ist immer da, weil wir in Samsara sind. Mhm. Die Anhaftung ist eine der Grund der Wurzelverblendung, die kommen natürlich und die sind da und wir müssen ja um die ganze Zeit dagegen anarbeiten. Und genauso geht das dabei auch, wenn wir, Sport im weitesten Sinne als modernen Begriff betreiben, einfach um gesund zu bleiben, uns fit zu halten, ob das jetzt Jogging oder Walking, Fahrradfahren oder Yoga ist, dann ist die Frage, warum machen wir das? Mache ich das, um meine Praxis zu fördern? Oder mache ich das, damit ich länger leben kann, um vielleicht mehr Erfahrung sammeln zu können in diesem Leben? Wir hatten das ja auch bei der Meditation schon mal, das Thema. Warum meditiere ich? Meditiere ich, damit ich besser performen kann in meinem Job, also als Selbstzweck quasi und Selbstoptimierung? Oder meditiere ich, um Nirvana zu erreichen, um Buddhaschaft zu erreichen? Da fängt es ja schon an. Ja, und natürlich, wenn ich meditiere, um mich zu optimieren damit, um vielleicht bessere Job-Performance zu haben, um erfolgreicher zu sein, um geerdeter zu sein, um mit dem Alltagsstress besser umgehen zu können. Und ich dann feststelle, oh, mit einer gewissen Art von körperlicher Ertüchtigung kann ich besser meditieren, dann werde ich natürlich diese Ertüchtigung nicht tun, um Nirvana zu erreichen. Und dann sind wir natürlich in dieser weltlichen Schiene wieder mit drin. Und dann werden wir auch unsere Verblendung in irgendeiner Form stärken damit. Wenn wir das aber wirklich tun, um unsere religiöse Praxis, unsere spirituelle Praxis zu fördern, um unser Ziel, weil unser Ziel eine Nirvana oder Bruderschaft ist, zu erreichen, dann ist die Gefahr wahrscheinlich relativ klein, dass das passiert. Nichtsdestotrotz müssen wir natürlich aufpassen und da auch immer wieder machen.
Das ist Teil der Praxis, das immer wieder zu reflektieren.
Absolut, genau. Das ist schon ein Teil der Praxis. Und ich komme ja aus dem Leistungssport und da ist es natürlich was ganz anderes. Ne? Da trainierst du dann jeden Tag mehrere Stunden, um ein gewisses Fitnesslevel zu haben, Ausdauer und Konditionstraining allgemein und so weiter und so fort. Da bist du natürlich, da definierst du dich über deinen Körper, da definierst du dich darüber, wie du aussiehst, da definierst du dich darüber, wie lange du bestimmte Anstrengungen durchhalten kannst. Das hat definitiv was mit Anhaftung zu tun. Du tust es, um einen Wettbewerb zu gewinnen. Du tust es, um möglichst hoch in die Weltrangliste einzusteigen oder was auch immer. Das ist definitiv, denke ich, genau das andere Extrem. Ja, auch wenn wir jetzt gucken mit Olympia, wir hatten jetzt gerade die Olympischen Winterspiele, jetzt kommen die Paralympischen Spiele. Natürlich, ich trainiere, um dort Medaillen zu haben, um mir weltlichen Ruhm zu erreichen. Jeder Sportler wird sagen, ich tue das für mich, weil ich möchte die Belohnung für mein Training haben. Aber ja, ich möchte die Belohnung für mein Training haben. Mehr muss ich mir eigentlich nicht sagen.
Klimahaftung.
Genau. Ja, ob ich das jetzt mache, um in die Zeitung zu kommen oder nur um diese Goldmedaille zu haben, ist dann egal. Aber wenn wir das praktizieren, um eben wirklich, also diesen Sport praktizieren oder umsetzen, Körperertüchtigung, wie auch immer, um unsere Praxis damit zu stützen, selbst wenn wir vielleicht einen Trick anwenden und erstmal sagen, okay, ich mache das mal, um dann vielleicht auch besser meditieren zu können, ist es immerhin schon besser, als wenn wir es nur als Selbstzweck betreiben. Definitiv.
Also meistens geht es wirklich um die Attitüde, die man einen Tag, wenn man es macht. Also
immer.
Also die Handlung an sich ist eigentlich nie zu bewerten, sondern es geht wirklich immer um die Einstellung.
Ja.
Ganz kurz nur, um es zu komplementieren, ist die Anhaftung oder beziehungsweise das Ziel, Nirvana zu erreichen, Buddhaschaft zu erlangen, da könnte ich ja selbst dann auch sagen, okay, das geht noch nach Anhaftung. Geht es da vielleicht nicht eher gar nicht darum zu sagen, ich habe Buddhaschaft erlangt, sondern ich habe das erlangt, was die Buddhaschaft definiert, nämlich ein absolutes Mitgefühl.
Und anders Mitgefühl muss ich vorher erlangen, sonst kann ich sie gar nicht erlangen. Ja, also es geht natürlich, also wenn es mir darum geht zu sagen, yo, ich bin endlich Buddha, ihr könnt mich alle mal, dann wird es natürlich nicht funktionieren.
Dann wirst du kein Buddha.
Dann wirst du kein Buddha. Aber auch da ist halt auch wieder genau dieses Ding, wir haben Unwissenheit. Unwissenheit ist die Wurzel aller Verblendung. Solange wir diese Unwissenheit haben, und Unwissenheit ist ja nicht Dummheit, oder mangelnde Intelligenz. Ich kann hochintelligent sein und trotzdem unwissen. Unwissen im buddhistischen Sinne heißt ja nur, dass diese Basis da ist, um die anderen Verblendungen entstehen zu lassen. Solange ich das habe, wird immer die Anhaftung oder die Abneigung noch eine Rolle spielen. Aber ich kann sie nutzen. Ich kann sagen, hier geht es mir nicht gut in Samsara, ich möchte raus. Und dann kann ich auf erstmal das als Sprungbrett nutzen, um dann etwas weiterzugehen. Ich muss natürlich irgendwann an den Punkt kommen, wo ich diese Verblendung auch wirklich beseitigen kann, um dann eine reine Motivation zu entwickeln. Solange ich Unwissenheit habe, wird meine Motivation nie ganz rein sein. Da müssen wir uns auch drüber klar sein, aber ich kann trotzdem mit ihr Fortschritte machen und irgendwann an einen Punkt kommen und die Unwissenheit dann beenden. Und dann kann ich auf dieser Basis den letzten Schritt dann gehen und dann auch wirklich zu Nirvana oder zur Buddhaschaft kommen, ohne in irgendeiner Form noch anzuhaften, Abneigung zu haben und so weiter. Aber ja, bis dahin wird das immer eine Rolle spielen und das wird mal stärker sein und mal schwächer sein und wir müssen dann konstant Gegenmittel anwenden dagegen. Zum Beispiel wir haben ja über Veränderungen auch gesprochen gehabt vor 2 Folgen, meine ich, war das die Erinnerung daran, dass alles vergänglich ist. Das, was Buddha sagt in den 4 Siegeln, alles, was zusammengesetzt ist, ist vergänglich. Das ist ein Gegenmittel, ein ganz, ganz starkes Gegenmittel gegen Anhaftung.
Ja.
Wenn ich mir immer wieder klar mache, ich verliere das eh, ganz egal, wie toll mein Körper ist, ob meine Muskeln so groß sind oder ob ich einen Schwabbelbauch habe, ist vollkommen egal. Der Körper geht kaputt am Ende. Und ich kann ja nicht mal sagen, der eine geht früher kaputt als der andere. Ich weiß es schlicht und nicht. Also körperliche Gesundheit ist ja auch nur ein Faktor. Das wissen wir ja auch nach unserer westlichen Wissenschaft. Körperliche Gesundheit ist nur ein Faktor, der definiert, wie lange und wie gesund wir leben können. So körperliche Fitness. Das
Helmut Schmidt wurde jetzt 70 Jahre geraucht
und ja,
wurde fast 100.
Ja, genau. Also das ist definitiv, ich erhöhe meine statistische Chance.
Hm.
Aber wenn mein Karma nicht so ist, dann hilft mir die Statistik auch nicht.
Karma und ganz weltlich gesehen auch einfach die Mentalität. Ne? Also es ist
sicherlich,
was man ja immer hört, ist, okay, Körper und Geist arbeiten zusammen, sind nicht ganz trennbar.
Ja.
In dieser Metapher geht es bei dem Geist immer meist um die Dinge, die im Kopf passieren.
Genau.
Aus buddhistischer Sicht geht es dann nochmal um was anderes, nämlich diese höhere Ebene des Bewusstseins, die sich halt nicht auf das reduzieren lässt, was mit mir passiert. Aber trotzdem kann man ja auch in einem buddhistischen Podcast vielleicht sagen, natürlich, wenn ich ein Lebensziel habe und Motivation habe, etwas zu schaffen und zu tun, und wenn man es mit dem Buddhismus kombiniert, bestenfalls wirklich einen Schritt in Richtung Buddhaschaft zu machen.
Ja.
Also in diesem einen Leben einen weiteren Schritt zu gehen
und genau.
Sich da zu committen, ist es ja dann schon ein riesengroßer Grund, auch am Leben zu bleiben.
Genau.
Und den Körper eben insofern fit zu halten.
Genau.
Und du hast aber auch schon gesagt, jetzt am Anfang dieser Folge, ab dem Zeitpunkt, wo der Zeitpunkt der Geburt ist quasi das Aufeinandertreffen der Ei- und der Spermienzelle.
Mhm.
Und ab dem Punkt eigentlich spätestens, wo man dann anfängt, schlechter zu sehen, schlechter zu hören, gar nicht mehr gehen kann,
ja,
ist der Sterbeprozess eingeleitet.
Ja.
Ist nicht theoretisch, aber ab dem Punkt der Geburt der Sterbeprozess eingeleitet.
100%, also absolut, klar. Wir sprechen vom Sterbeprozess dann, wenn die Ursachen oder die Bedingungen eintreten, die nicht mehr umkehrbar sind. Ja. Aber natürlich, in dem Moment, in dem ich einen Körper habe, weiß ich, der Körper wird kaputt gehen. Und das Ende dieses Prozesses des Kaputtgehens ist der Tod. Das heißt, auf eine Sicht auf jeden Fall, klar, der Sterbeprozess beginnt quasi mit der Entwicklung. Ja.
Das heißt, der Sterbeprozess ist das Leben. Und das, ne, also wenn ich lebe, dann sterbe ich.
Ja, also es gibt ja im buddhistischen, in der tibetischen Tradition diese sogenannten Bados oder Zwischenzustände. Und das Leben ist einfach nur der Zwischenzustand zwischen dem der Empfängnis und dem Moment, an dem ich anfange zu sterben.
Mhm.
Das ist das Leben.
Mhm.
Also es ist nicht, dass das Leben sich über irgendwas anderes definiert, als dadurch, dass es der Zustand ist, in dem ich halt gerade weder gestorben bin oder sterbe.
Ja.
Ja. Das ist das Leben. Das ist nur das dazwischen. Aber na klar, muss ich auch wissen, trotzdem ist mein Körper in einem konstanten Verfallsprozess. Auch wenn natürlich die ersten Jahre der Körper nicht so sehr verfällt, sondern sich entwickelt erstmal. Ja, also da ist, man kann es ja sehen, gerade wenn man Kinder hat, wie die größer werden.
Mhm.
Natürlich ist dort kein offensichtlicher Verfall im Körper, sondern der Körper wird besser. Ja, der wird optimiert erstmal. Aber diese Optimierung ist ja jedes Mal auch wieder ein Schritt hin zu dem Punkt, wo er dann nicht mehr besser wird, sondern wo er spannend. Dann wieder abbaut. Also
ja, sehr spannend.
Definitiv. Ja, die ganze Zeit, alles ist vergänglich. Mhm. Der Körper ist das, wo wir es am schnellsten eigentlich merken sollten. Mhm. Aber die meisten Dinge tun, um es nicht zu tun. Wir färben uns die Haare, wir gehen zur Kosmetik, wir machen Schönheitsoperationen. Warum? Damit die Leute nicht sehen, dass wir älter werden. Dass wir uns vielleicht auch selber vorspielen können, dass wir älter werden. Denn älter werden bedeutet, wir sterben. Das, also ich hatte meine ersten braunen Haare mit Anfang 20. Ich habe nicht angefangen, die Haare zu färben mit Anfang 20. Ich mache es auch jetzt noch nicht. Inzwischen werden sie immer grauer. Ja, aber das waren natürlich auch für mich die ersten Zeichen, wo ich gesehen habe, oh, es geht nicht konstant so weiter, wie es jetzt die letzten 20 Jahre waren, sondern da verändert sich
etwas. Da gibt es dann solche Erfahrungen einfach auch zu nutzen für die Praxis. Ne?
Zu sagen,
ja. auch zu merken, was es jetzt erstmal mit einem macht, ne? Die Erkenntnis, oh Gott, ich habe jetzt wieder ein Anzeichen dafür.
Genau.
Oh, ich bin ja sterblich. Ja, das ist ja das, was wir im Trubel des Alltags häufig
haben.
Und eben natürlich gerade hier im Westen durch äußere Einflüsse eigentlich immer vermittelt bekommen, Sterben ist eine schlechte Sache.
Genau.
Und das sollte man so gut wie möglich vermeiden. Es ist immer nicht vermeidbar. Und da ist da aber dann jetzt auch der innere Konflikt zu sagen, die Erkenntnis führt dazu, dass ich es akzeptiere,
ja.
Ja, und das als absoluten Teil eben des Lebens sehe, nämlich das Sterben. Und auf der anderen Seite sagen wir jetzt aber doch, körperliche Fitness und körperliche Gesundheit ist ein erstrebenswertes Ziel im Buddhismus.
Ja.
Ich denke, da muss man dann vielleicht auch nochmal ein bisschen genauer schauen, wie die verschiedenen Einzelheiten,
ja.
Beispielsweise auch, was wir jetzt vielleicht auch aufmachen können, ist vielleicht nur kurz anschneiden, zumindest, ist die Rolle der Medizin im Buddhismus.
Ja.
Ich meine, es gibt ja, wenn man jetzt weiter nach Osten schaut, immer so bestimmte Bereiche, zum Beispiel die ayurvedische Medizin, oder ich glaube, man kennt sich sehr gut aus in der tibetischen Medizin. Wie unterscheidet sich die buddhistische Medizin von dem, was wir hier im Westen kennen?
Genau, lass mich vorher noch eine Sache zu dem Namen
Leben
noch kurz sagen. Wir sitzen ja hier vor diesem Tanker. Das ist Buddha Amitayus, der Buddha des langen Lebens. Und mit ihm gibt es in der Verbindung, mit ihm gibt es verschiedene Meditationen, Praktiken, Gebete, die dazu helfen sollen, dass unser Leben länger wird. Jetzt ist aber die Frage, was ist ein langes Leben? Und das lange Leben bedeutet in dem Fall nicht, dass unser Leben eine gewisse Anzahl von Jahren hat, sondern dass wir die Jahre, die wir haben, besser nutzen können. Dass also die Jahre im buddhistischen Sinne fruchtvoller werden, dass wir also schaffen, mehr Fortschritte zu machen in unserem Leben. Also das muss man vielleicht auch nochmal sehen, dass ein langes Leben im Buddhismus nicht heißt, ich werde 100 Jahre, das kann auch heißen, ich werde nur 56,
mhm.
aber habe in diesen 56 Jahren dann vielleicht mehr geschafft als jemand anders, der 100 geworden ist.
Mhm.
Das ist immer wichtig, auch im Hinterkopf zu haben, gerade wenn wir so irgendwie mal auf Langlebenspraktiken stoßen, die es im Buddhismus durchaus gibt. Und Amitayus ist somit die bekannteste eigentlich, gerade in der tibetischen Tradition. Es gibt noch ganz viele andere, aber genau, das so wollte ich noch schnell nachschieben. Medizin ist letztendlich, ja, also gerade wenn wir uns die tibetische Medizin, Sowarigpa, also tibetische Medizin ist ein bisschen ein schwieriger Begriff, weil sie nicht nur in Tibet existiert. Sie existiert eigentlich von Nordindien bis nach Russland. So ganz nach oben quasi über die tibetischen Siedlungsgebiete, die ja historisch nicht alle Tibet sind. Also wenn wir von Tibet sprechen, dann glauben wir immer, es ist so ein Riesending. Irgendwann war es das auch mal. Die hatten ein Riesenreich, was runterging fast bis an den Indischen Ozean. Aber jetzt, wenn wir historisch, sage ich mal, die letzten 400 Jahre uns anschauen, sind ein ganzer Teil der Siedlungsgebiete gar nicht mehr unter tibetischer, also unter der zentraltibetischen Herrschaft gewesen, sondern hatten so ihre eigenen kleinen Sachen, beziehungsweise sind früher oder später unter mongolische Herrschaft gekommen. Die Mongolen sind dann irgendwann der chinesische Kaiserhof geworden und damit ist dann irgendwie alles ein bisschen eins. Damit ist dann aber auch diese, sowohl der Buddhismus als auch Sowarigpa, also die tibetische Medizin, in die Mongolei gekommen. Und mongolische Volksstämme gibt es ja bis heute auch in Buryatien zum Beispiel, in Russland und auch in anderen Regionen in der Russischen Föderation. Das heißt, dieser ganze Bereich von quasi Sibirien über die Mongolei runter bis nach Nordindien ist ein Bereich, in dem Sowarigpa oder die tibetische Medizin praktiziert wird. Sowarigpa heißt so viel wie das Wissen von der Gesundheit, ja? Oder das Wissen des Heilens eigentlich. Ayurveda heißt das Wissen des Lebens, also ist eine relativ ähnliche Bedeutung. Und das ist quasi, ich habe mal eine Definition gehört, Ayurveda mit Buddhismus. Das ist eine recht treffende Bezeichnung. Es ist sehr ähnlich in vielen Dingen, wie das Ayurveda auch ist. Es kommt aus Indien. Es gibt ein Sutta, das Sutta des goldenen Lichtes, dort lehrt Buddha die Grundlagen dessen, was wir heute tibetische Medizin nennen, die sehr ähnlich sind wie das Ayurveda. Und es sind dann aber noch andere Dinge dazugekommen. Es sind dann wenn wir jetzt historisch gucken, Heilmethoden aus dem Himalaya-Raum dazugekommen. Wir dürfen nicht vergessen, in Indien gibt es deutlich mehr Heilkräuter, als es die in Tibet gibt. Einfach aufgrund der Höhe, da wächst viel weniger. Dafür gibt es dort aber wieder Sachen, die in Indien nicht vorkommen. Und dort hat man dann mit sehr einfachen Methoden, zum Teil mit Gewürzen, hat man dann Methoden gefunden, um sich gegenseitig zu behandeln. Und die sind dort alle mit eingeflossen. Dann gab es irgendwann eine große Konferenz. Das war eventuell die erste Medizinkonferenz der Welt. Die war so vor 900 Jahren oder sowas, wo chinesische Ärzte waren, Ayurveda-Ärzte, persische Ärzte, mongolische Ärzte und tibetische Ärzte. Man hat sich in Tibet getroffen und hat dann versucht, das ein bisschen zu standardisieren und zu schauen, hat dort neue Einflüsse mit reingenommen und hat daraus dann quasi das gemacht, was heute tibetische Medizin ist. Wobei man auch da sagen muss, tibetische Medizin ist nicht tibetische Medizin. Also wenn jemand im tibetischen Einflussraum, ob das jetzt in Tibet oder in Nordindien oder in Indien in der Exilgemeinschaft ausgebildet ist, weil inzwischen sind die ja noch weiter verstreut, am Nenzikan, also der tibetischen Medizinhochschule, dann wird der tibetische Medizin anders praktiziert als jemand, der das in der Mongolei gelernt hat. Einfach weil andere Pflanzen da sind, weil die auch Überlieferungslinien ein bisschen anders sind. Basieren tut das immer auf diesen fünf Elementen, von denen ich vorhin schon gesprochen habe, und darauf, wie diese Elemente im Körper angesammelt sind. Also jeder Mensch hat diese fünf Elemente, aber in der tibetischen Medizin glaubt man, ähnlich wie es ja auch im Ayurveda der Fall ist, dass die Elemente unterschiedlich stark ausgeprägt sind. Also gibt es zum Beispiel Menschen, bei denen das Feuerelement stärker ist, die vielleicht aufbrausender sind, die einen höheren Bewegungsdrang vielleicht haben, die viel sportlicher sind, also mehr Energie ausstrahlen, sage ich mal. Dann gibt es Menschen, die vielleicht sehr, sehr durchgeistigt sind, die vielleicht auch so ein bisschen diesen Monkey-Mind haben, der überall hinspringt, und da ist dann das Windelement vielleicht stärker ausgeprägt. Und dann gibt es auch Menschen, so wie ich, die sind ein bisschen ruhiger, die sind ein bisschen gesetzter, die sind vielleicht auch erstmal auf den ersten Blick ein bisschen langsamer, also jetzt nicht zwingend im Kopf, aber einfach so die brauchen eine Weile, bis sie sich entschieden haben, was sie machen wollen. Da ist dann zum Beispiel das Erd- und das Wasserelement stärker ausgeprägt. Und da gibt es Mischformen davon.
Mhm. Und lass uns vielleicht diese die Implikation davon, also ich denke, das wäre Raum für eine weitere Podcast-Folge.
Ja.
Ja. Was mich jetzt an dem Punkt aber sehr, sehr interessiert, ist natürlich diese Grundsätze, die wir jetzt über den Körper aus buddhistischer Perspektive besprochen haben, inwiefern finden die da, haben die da Einfluss?
Genau.
Also beispielsweise, du hast jetzt gerade noch erzählt, der Körper, den zu heilen, bedeutet nicht, dass es unbedingt 100 Jahre länger gehen muss, sondern es geht darum, die Jahre Effizienz ist vielleicht ein falsches Wort, aber sie produktiver für die Praxis zu machen.
Ja.
Gibt es denn zum Beispiel aus tibetischer Medizin so etwas wie das Leben am Tropf?
Nein, genau, sowas gibt es in der Form nicht. Also letztendlich das Ziel im Soba ist es, den Körper im Gleichgewicht zu halten. Mhm. Dann, also Körper und Geist im Gleichgewicht zu halten. Denn ich hatte ja diese Elemente, wir haben jeder unsere eigene Elementensignatur, die ist bei jedem unterschiedlich. Die kann dann bestenfalls auf 7 Grundtypen runtergebrochen werden. Aber auch in jedem dieser Grundtypen unterscheidet sich das. Also wenn wir beide denselben Grundtyp hätten, hättest du trotzdem eine andere Grundsignatur als ich, die aber verhältnismäßig ähnlich ist, wie wenn ich jetzt jemanden aus einem der anderen Typen nehme. Mhm. Aber und das ist meine, damit bin ich geboren. Und das Ziel ist es immer, diese Signatur möglichst zu halten. Also wenn ich merke, dass zum Beispiel durch Umwelteinflüsse, wir haben jetzt Frühling, jetzt fangen die Allergien an. Das heißt, Wasser- und Erdelement werden stärker im Körper. Dann wäre es das Ziel, die beiden zu schwächen, um das Gleichgewicht wiederherzustellen, so wie es sein soll. Denn nur wenn ich in meinem eigenen individuellen Gleichgewicht bin, gelte ich als gesund. Und das heißt, es geht immer um eine Balance. Es geht darum, eine Balance herzustellen. Irgendwann kann ich die aber nicht mehr herstellen. Dann irgendwann sterbe ich. Und spätestens dann ist es hin mit der Balance. Das Ziel im Soba ist es, sie so lange wie möglich beizubehalten. Aber, und da ist auch ganz wichtig, wenn der Arzt merkt, das kriegen wir nicht mehr hin, dann ist es seine Aufgabe, vorzubereiten auf den Sterbensprozess und aufs nächste Leben. Also dann kriegt er quasi das, was wir als priesterliche Aufgaben vielleicht bezeichnen würden im Westen oder seelsorgerische Aufgaben, dann nimmt er diese Aufgaben wahr und hilft dem Patienten, diesen Sterbeprozess zu durchgehen. Er gibt ihm vielleicht noch was gegen die Schmerzen, das kann durchaus sein. Aber man würde jetzt nicht das Leben versuchen,
künstlich aufrechtzuerhalten,
unnötig zu aufrechtzuerhalten, wenn eh klar ist, ich kriege das nicht mehr hin. Also diese Debatte zum Beispiel über das Abschalten der Maschinen, die gibt es gar nicht, weil es diese Maschinen gar nicht gibt in der tibetischen Medizin. Damit sage ich nicht, dass sie zwingend schlecht sind.
Sind aus Perspektive der buddhistischen Praxis nicht förderlich. Vor allem, weil du ja sagen kannst, gut, die Erkenntnis ist da, der Patient stirbt.
Ja.
Das ist ja eigentlich so das Eintreten ins nächste Leben. Das ist auch die neue Chance, wieder in die Praxis einzusteigen.
Genau. Und das ist für mich und auch aus buddhistischer Sicht eigentlich besser, bewusst zu sterben, als unbewusst. Also mir kommt jetzt gerade dieses grobes Beispiel. Wir haben viele Menschen, die im Koma lagen. Viele, die im Koma gelegen sind, sind dort gestorben. Aber es sind auch wieder welche aufgewacht. Das heißt, diese Maschinen haben ja durchaus auch einen Nutzen gehabt für einige Menschen.
Total.
Für statistisch gesehen, viele hatten sie den Nutzen nicht, weil die trotzdem gestorben sind. Aber die wären dann auch so gestorben. Aber es gibt auch welche, bei denen es geholfen hat. Super. Deshalb sage ich, die Maschinen sind nicht schlecht an sich. Im Sinne eines bewussten Lebens, wo ja auch ein bewusstes Sterben dazu gehört. Und darum geht es in der buddhistischen Lehre, in der buddhistischen Medizin, im Soba Rigpa. Ist es aber natürlich auch so, dass wenn ich erkenne, das wird nichts mehr, das kriege ich nicht mehr hin, dann zu sagen, okay, dann sorge ich dafür, dass derjenige so gut es geht ins nächste Leben übertreten kann. Also ist auch der Sterbeprozess Teil davon. Und das entscheidet der Arzt dann auch mit dem Patienten zusammen, wenn er erkennt, nee, es gibt dann Anzeichen des Todes, die auftreten, wenn er merkt, er kriegt das nicht mehr hin, dann würde er diesen Sterbeprozess nicht einleiten, aber von außen her begleiten.
Ja, genau. In der tibetischen Medizin geht es jetzt nicht nur häufig, was mich auch sehr, sehr anspricht, muss ich sagen, nicht nur darum, okay, welche Gewürze oder welche Kräuter nutze ich jetzt, um die medikamentös einzusetzen, sondern was immer mit enthalten ist, ist auch die Ernährung.
Genau, ganz wichtig.
Wichtiger als Medikamente. Ja, und was da auch mal schon kommt, ist die präventive Natur der theoretischen Medizin im Vergleich zu dem, was die westliche Medizin ist.
Genau.
Es ist ja so, unser Podcast entstammt ja eigentlich der Blogseite Schierbräume, die du ja vor einigen Monaten ins Leben gerufen hast, fast schon ein Jahr.
Ich glaube, ja, ich weiß, ja.
Wer sich vielleicht dafür stärker interessiert, auch für so Rezepte, die diesen tibetischen medizinischen Grundsätzen entsprechen, der sollte da auch mal vielleicht reinschauen. Wir können ja den Link in die Shownotes tun oder in die Beschreibung des YouTube-Videos. Schaut euch das gerne mal an. Ansonsten würde ich sagen, das Thema Medizin ist noch nicht abgeschlossen.
Nee, definitiv.
Ein großes Thema für eine weitere Podcast-Folge. Auf unserer langen Liste der Ideen, die wir noch haben. Wir
setzen uns mit dazu gleich.
Genau. Wir hoffen, wir konnten einen ersten guten generellen Einblick eingeben, wie der Körper aus buddhistischer Sicht der gesehen wird. Und dass es doch recht wichtig ist, ihn zu pflegen, eben um diese buddhistische Praxis aufrechtzuerhalten. Danke, Freddy, danke euch.
Bis
zum nächsten Mal.
Bis dann.